Hallöle.
Wollte einmal kurz was teilen.
Hirnverkor gehabt.
Oh, warte, Alter, Schwede, ey.
Für Männer und Frauen ist unterschiedlich.
No front.
An dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, die nicht-physischen Phänomene zu studieren, wird es mehr Fortschritte in einem Jahrzehnt geben, als in allen vergangenen Jahrhunderten ihrer Existenz. Das Pia ist natürlich wer gewesen? Oh, wenn du das wüsstest, eieiei.
Keine Ahnung, der Typ, der dieses Buch mit die Geschichte der Menschheit geschrieben hat.
Ey, kein schlechter Tipp. Nikola Tesla, kennst du ja vielleicht? Erfinder und Physiker, der von 1856 bis 1943 gelebt hat. Und ich habe mal wieder einfach mal ein ernsthaftes Zitat rausgesucht, nachdem ich Deutschrap hatte, mir, weil ich keins hatte, kurz eine Minute vorher ein richtig schlechtes Selbst überlegt hatte, du erinnerst dich,
ja.
Dachte ich mir, kann ich mich doch auch mal endlich mal wieder ein bisschen vorbereiten. Und es ist auch kein komplett random Zitat. Und damit übrigens auch nochmal Hallo Pia.
Hallo Philipp, ich habe halt so ein richtig breites Grinsen auf dem Gesicht, weil ich habe das Gefühl, dass du gleich entweder rappst oder mir deinen selbst geschriebenen Song vorspielst, den du natürlich über unsere Freundschaft geschrieben hast. Philipp macht große Fortschritte, was unsere Mikrofonsituation angeht, und ich hänge hinterher. Bei mir wird man jetzt im Hintergrund hier noch die Krankenwagen wieder hören und du denkst dir einfach so, ne, nicht mit mir.
Also ich sag, wie es ist, ich bin im Studio.
Ja, du bist in deinem Wohnzimmer, es ist auch erstmal in Ordnung, du kannst dich jetzt auch beruhigen, oder bist du in deinem Arbeitszimmer?
Ich bin in meinem Arbeitszimmer, Pia, also ich bin jetzt in meinem Studio, also weil jetzt in diesem Arbeitszimmer hängt an meinem Arbeitstisch, nämlich mein neues Arbeitsgerät quasi, und das ist ja mein Mikrofon, und deswegen...
Steht an deiner Tür draußen, bitte nicht stören, Aufnahme läuft.
Genau, es ist auch immer so ein rotes Blinken habe ich jetzt angebracht an der Tür, dass da auch bitte keiner reinkommt.
Record on.
Genau, also zur kurzen Auflösung. Ich habe mir bei Amazon für, weiß ich gar nicht mehr wie viel, 30?
50 Euro.
50 Euro, danke.
Und es gibt natürlich noch andere Marktplätze, so wie Alibaba und Mano Mano.
Ja, aber die sind alle scheiße. und da habe ich mir so ein Mikrofon geholt und dann habe ich das eben ganz stolz wie so ein Kind an Weihnachten habe ich das angebracht. Das hat auch ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil ich dachte, ich brauche die Gebrauchsanweisung dafür nicht, wie man das macht. Dachte, ich kriege das schon irgendwie hin. Hier zwei, drei Schräubchen, zack,
sein,
zack,
ne?
Zack.
Ich bin auch so ein Mensch, so ein Ego-Mensch, so von wegen, ja, kann ja nicht so schwer sein.
War auch nicht so schwer. Ich habe es auch fast hinbekommen. Also fast. Und dann habe ich gesehen, dass...
auch nicht so oft, ne?
Nee, richtig. Und dann habe ich gesehen halt, dass das eine Ding, was so vor dem Mikro ist, was den Schall so ein bisschen dämpft, das habe ich falsch rum rangebracht. Und ist immer so runtergerutscht. Und dann, als ich gesehen habe, wo es hin muss, hat es dann funktioniert.
Herrlich. Übrigens auf eine Empfehlung hin von einem unserer seit neuestem treuesten Podcast-Hörer. Der Freund von mir arbeitet sich gerade durch die Folgen. Er hat, als ich in Südafrika war, angefangen, Blut zu lecken. Und jetzt ist er bei Folge 7 langsam angekommen, also auch nochmal Props an der Stelle. Bis er das jetzt hört, vergehen wieder ein paar Wochen, aber vielleicht schreibt er mir dann jetzt, wenn er es hört. Gucken wir mal, welches Datum wir dann haben. Und dann wird er sich wahrscheinlich sehr dolle freuen, dass wir jetzt ihn erwähnen, hier heute am 27.11.
Ja, liebe Grüße gehen raus an den Bruder, unbekannterweise. Damit hätten wir auch das abgefrühstückt. Sehr gut, Pia. Ich wollte nämlich noch einmal ganz kurz erzählen, weil ich eben gerade dabei war zu erzählen, wie gut ich mein Mikrofon angebracht habe, dass mich aber eine Sache aufgeregt hat. Ich war dann fertig, ne, mit dem Mikrofon aufbauen und habe dann eigentlich nur noch den Job gehabt, das USB-Kabel einzustecken. Mhm. Und dann habe ich mein Laptop von einem Markenprodukt mit einem Obstgegenstand drauf.
Mit Fallobst
drauf, habe ich geholt und habe gemerkt, ich habe ja gar keinen USB-Anstecker mehr.
Die neuen Geräte von diesem Hersteller, ne? Die
also Entschuldigung, das hat mich eben so auf die Palme gebracht und dann dachte ich, okay, Moment, das Problem hatte ich ja damals bei meinem alten Apfelprodukt auch. Und dann hatte ich mir damals, habe ich mir so einen Anstecker geholt, USB-C zu Lightning oder so, glaube ich. War das? Der Grund, der würde dich auch freuen, Pia, das war, damit ich meinen Laptop mit meinem Fernseher verbinden konnte, um Fußball zu gucken über Sky Go.
Fussi!
Fussi. Und dann dachte ich so, ah, ich bin so smart, hole ich doch den Adapter. Habe ich den geholt, passt der Adapter nicht mehr rein, weil der neue Laptop hat halt einen anderen Anschluss als mein altes. Und dann saß ich da und dachte so, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier ein super Mikro und ich habe keinen USB-Anschluss. Ja, und jetzt musste ich meinen zweiten Laptop holen.
Nein, hast du jetzt deinen Arbeitslaptop angeschlossen?
Richtig.
Ist das jetzt Arbeitszeit für dich?
Quasi. Bis, wenn wir hier mit Geld verdienen, schon.
Ich wollte noch eine Sache zu Anleitungen und Ego und das, so schwer kann das ja nicht sein, sagen. Ich habe mir ein neues Bett gekauft. Auch netterweise, als ich in Südafrika war und netterweise hat das eine Freundin von mir angenommen, hat die in meiner Wohnung gesessen und gewartet, bis die guten Herren das hier hochtragen in den vierten Stock. Das ist nochmal sehr, sehr lieblich gewesen, habe ich mich sehr gefreut, weil sonst hätte es sein können, dass es ausverkauft ist. Dann habe ich mich in dieses Bett verliebt, auch nochmal eine ganz andere Bettgeschichte.
Sorry.
Es ist eine Bettgeschichte, aber nicht die Art. Und bei mir ist es nämlich so mit Möbeln, ich bin da ja sehr anspruchsvoll und dann habe ich dieses Bett gefunden und ich fand es eigentlich ziemlich teuer dafür, dass es keine Matratze beinhaltet und so. Und dann habe ich mir selbst, das mache ich öfter bei Sachen so, die ich kaufen will, die Deadline gesetzt, so, also wenn ich halt jetzt was anderes finde, gut, und ich habe eine gewisse Zeit dafür, ich habe mir, glaube ich, so 2 Monate gegeben, dann habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, ob die irgendwie eine Idee haben, wo ich so ein Bett herkriegen kann und so, habe sämtliche Marktplätze durchforstet und Anbieter, die man so kennt, nichts gefunden, was mich happy gemacht hat. Dann habe ich irgendwann gesagt, komm, fuck it, ich bestelle jetzt dieses Bett. Aber da war das schon länger auf dem Markt und dann ist es bei mir so, wenn ich mich dann in was verliebe, das können auch andere Leute bestätigen, dann will ich das auch haben, ne, und dann will ich das haben. Und dann dachte ich, ja, aber wenn ich es jetzt bestelle, dann kommt es an, wenn ich in Südafrika bin. Geht ja dann auch nicht, dann wird es ja nicht geliefert und so. Und dann hat es eine Freundin von mir angenommen und dann geht die Geschichte weiter. Ich kam dann hier nach Hause, super handlich. Ne? Man hat dann diesen Koffer mit 4 Maschinen ungewaschener Wäsche mit Ameisen drin und man ist gestresst vom Flug. Und dann steht mitten im Raum so ein 1,60 x 2 Meter Bett mit so einem riesigen Kopfteil, unaufgebaut. Mein altes Bett steht da noch und ich hatte nur noch einen Tag Urlaub und habe richtig viele To-Dos vergessen, die ich im Urlaub aufgeschoben habe. Zum Beispiel noch Klausuren korrigieren von meiner Dozententätigkeit. Alles ganz große Katastrophe. Ich also morgens komplett aufgestresst aufgewacht. Dachte so, ja, so schwer kann das mit dem Bett nicht sein, ne? Anleitung angeguckt, 1,5 Stunden. Ich so, super, mache ich in 1 Stunde fertig. Möchtest du raten, wie lange ich gebraucht habe?
2,5.
2 Tage und 5 Stunden.
What?
Ja. Ich...
Was?
Bin langsam im Aufbauen, habe ich jetzt festgestellt. Das ist aber auch ein kompliziertes Bett, möchte ich jetzt nochmal sagen. Wenn sich jetzt alle denken, oh ja, die hat noch nie ein Bett aufgebaut, haben andere gemacht. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich habe es erstmal an dem Tag nicht mehr geschafft, weil ich die ganzen To-Dos vom Urlaub noch erledigen musste. Anderes Thema. Und dann habe ich das an 2 Abenden gemacht. Erstmal das alte Bett abgebaut und dann hatte ich nur so einen günstigen Kreuzschlitz, der sich dann, wenn die Schrauben zu weit reingedreht sind, so abnutzt beim Drehen. Und du brauchst so richtig viel Kraft, um die aufzudrehen, weißt du? Hatte ich so einen günstigen Kreuzschlitz.
Ich weiß. Aber warum hast du denn das alles alleine gemacht?
Weil ich mit einer Freundin aneinander vorbeigeredet habe. Die wollte sich mit mir am Montag treffen, hat mir abgesprochen, haben wir nicht über eine Uhrzeit geredet. Klassiker. Und dann konnte sie tagsüber und ich konnte nur abends und sie konnte nur abends und ich konnte tagsüber, weil sie nicht wusste, dass ich noch Urlaub habe, ja, aneinander vorbeigeredet. Ich so, ja komm, scheiße, dann mache ich es mal anders und dann wollte ich es aber natürlich irgendwann auch aufgebaut haben. Dann bin ich die Sache angegangen und dachte so, komm, 1,5 Stunden, ich krieg's in einer hin. Erstmal das alte Bett abgebaut, hat 1 Stunde gedauert, dann habe ich in 2 Tagen dieses Bett aufgebaut. Und da dachte ich auch so, es kann doch nicht so schwer sein, aber das ist so ein bisschen komplizierter gewesen, weil das Bett hat so einen Hebekasten. Das heißt, wenn du kannst die Matratze mit Lattenrost, während die Matratze drauf liegt, dann hochheben und hast so einen Stauraum unten. Und dann waren da so Scharniere und sowas. Und das war nicht so leicht. Aber als es dann stand, Philipp, da war ich der stolzeste Mensch der Welt. Jetzt warte ich noch auf meine 1,60 Matratze und dann ist die Welt in Ordnung für mich.
Was hast du denn jetzt für eine Matratze da drauf?
Ja, die alte, die 1,40 x 2 Meter.
Ah.
Ja. Das heißt, links und rechts guckt ein bisschen Lattenrost raus.
Und wann kommt die neue?
Die kommt jetzt bald. Die nächsten Tage habe ich jetzt bestellt online. Und da meinte doch ein Freund zu mir, als er sich das Bett anguckt, meinte so, ja, ist irgendwie ganz cool so, wenn man so ein bisschen das Lattenrost sieht. Und ich so, sag mal, brennt's bei dir? Hätte ich auch gleich auf Bierkästen schlafen können. Das sieht absolut beschissen aus. Ich kaufe mir doch nicht so ein teures Bett und dann lege ich da eine 1,40 Matratze drauf und gucke da immer auf das Lattenrost.
Ja, ich glaube, das ist halt für Jüngere ist das schon wieder cool, Pia.
Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch. Schön, dass du wusstest, wen ich meine.
Ja, okay. Ja, ich kenne dich halt.
Gut.
Sehr schön. War das dein Bett-Rant?
Ja, das war mein Bett-Rant. Das war meine Bettgeschichte.
Deine Bettgeschichte. Finde ich sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, ich habe was vorbereitet. Es geschehen noch Zeiten und Wunder, aber ich schaffe das auch noch.
Du bist extrem gut geworden und du bist extrem engaged an unserem Podcast. Da nochmal ein kleines Dankeschön an der Stelle von meiner Seite aus. Du hast richtig gut unseren Podcast geschnitten mit dem Intro und Outro. Da mussten wir uns ja ein bisschen brückenmäßig über Wasser halten, weil ich hatte ja die Dateien nicht mit in Südafrika für unsere Hörerschaft und du hast es richtig gut gewuppt, jetzt auch noch mit dem Mikrofon, also ich bin sehr stolz. Die eine Sache, die mir bei dir noch gefehlt hat, du hattest mich neulich gefragt nach dem Video, was ich gepostet habe bei Instagram, weil ich es jetzt auf Instagram gepostet habe, dass wir hier Podcast machen und dann wolltest du von mir das haben, das Bild, weil ich habe das schön gemacht, so, ne? Ich habe mein Handy an den Pool gelegt und dann sieht man da unseren Podcast und dann habe ich dann eine süße Story draus gemacht mit unserem Anfang vom Podcast noch mit drin und das wolltest du gerne haben und dann habe ich gedacht, geil, so, der Mann, der postet das jetzt auch bei Instagram, ja, also entweder hast du mich blockiert oder du hast es noch nicht gemacht.
Ja, tatsächlich muss ich dir sagen, Pia, du bist mir ein bisschen auf den Sack gegangen bei Instagram, deswegen habe ich da einfach mal ganz kurz auf Blockieren geklickt. Das war einfach ein bisschen einfacher. Ui. Der Post war aber super.
Ich bin dir auf den Sack gegangen bei Instagram, möchtest du drüber reden?
Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Platz ist für Pia, aber es ist schon auch teilweise wirklich grenzwertig, was du mir da in Reels schickst. Also da habe ich manchmal echt, denke ich mir so, Pia, bist du das?
Wenn ich dir wieder El Hotzo-Posts schicke, die ich um 23.55 Uhr lustig finde.
Aber die El Hotzo-Posts finde ich auch sehr, sehr nice. Da geht gerne ein Shoutout raus. Können wir ja vielleicht mal. Würde
sich bestimmt freuen drüber.
Ja, wir schicken ihm einfach die Folge. Muss er hören. Muss er durch.
Muss er durch.
Muss er durch, der Brudi. So, aber danke an deine Praises. Ich habe mich vorbereitet und ich habe jetzt eine Sache mitgebracht und ich habe keine Ahnung, also entweder fliegt es oder das fliegt gar nicht. Aber das ist dann vielleicht auch lustig. Aber ich dachte
kommt
mir...
Kommt jetzt wieder ein Test von RTL? Für alle, die Folge nicht gehört haben, Philipp hat mal so ein Love-Quiz mitgebracht, so ein richtig veraltetes Quiz von so einem Boomer, der dann so Fragen gestellt hat, so welcher Liebestyp, welcher Streittyp sind sie? Und dann waren so Auswahlmöglichkeiten so, ja, wenn man mal Streit hat, dann trenne ich mich halt oder Streit muss man auch mal aushalten und die Alte reden lassen oder was für Streit, wir reden nicht. So, das waren die Auswahlmöglichkeiten.
Das war wirklich Sodom und Gomorra waren die Antwortmöglichkeiten, muss man wirklich sagen. Da ging gar nichts. Den Test hätte ich mir wirklich, muss ich selbstkritisch auch zugeben, mal vorher angucken sollen.
Ja.
Aber jetzt ist es anders, weil jetzt habe ich mir vorher angeguckt, was kommt. Und du erinnerst dich ja noch an das Zitat, Pia, oder? Vom Anfang?
Ja.
Wie ging das nochmal?
Wenn die Menschheit anfangen würde, nicht mehr in physische Wissenschaft zu investieren, dann würde sie schnellere Sprünge machen, würden sie in den nächsten 10 Jahren größere Sprünge machen als in den letzten 100 Jahren.
Ui, okay, das ist nicht schlecht. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Auch
da
wenn,
habe ich dich jetzt nochmal anders mit ausgetrickst.
Ja, auch wenn Nikola, Bruder Nikola oder Nick, wie ich ihn nenne.
Seid ihr gute Freunde?
Wir sind sehr gute Freunde. Der hat gesagt, die nicht physischen Phänomene zu studieren.
Die nicht physischen habe ich aber gesagt.
Genau, und da habe ich jetzt einfach mal, ich habe mir das Zitat genommen und ich habe da einfach das draus gemacht, was ich draus interpretiere. Und ja, wenn er von nicht physischen Richtig, wenn er von nicht physischen Phänomenen spricht, habe ich mir einfach, Pia, psychologische Phänomene und Effekte rausgesucht.
Oh, so, spannend. Und
da habe ich jetzt mal ein paar rausgeholt. Ich guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, so ein paar. Sind ein paar. Und ich habe die einfach mal mitgebracht und ich würde sie dir gerne einfach mal vorstellen und dann möchte ich einfach deine spontane Reaktion dazu hören.
Also schnelle physische Phänomene heißt die neue Kategorie.
Psychologische.
Ja, stimmt. Scheiße.
Ja. Hast du leider verkackt, sonst wäre es witzig gewesen.
Dein Lächeln reicht mir schon.
Wir fangen mit einem relativ bekannten Effekt an, aber ich habe auch noch welche, wo du so denkst, Okay, das ist wirklich ein psychologischer Effekt oder von dem hat man noch nie was gehört. Aber der erste Effekt ist der klassische Peer, der klassische Publikumseffekt. Der klassische Publikumseffekt, das ist nämlich eine Form der sozialen Erleichterung, bei der es um die psychologische Tendenz einer Person geht, bessere oder schlechtere Leistungen zu erbringen, wenn sie vor anderen Menschen, in Klammern einem Publikum, arbeitet oder auftritt, als wenn sie alleine auftritt. Das ist der Publikumseffekt. Diese Tendenz kann jedoch auch dann beobachtet werden, wenn andere Menschen einfach in der Umgebung anwesend sind, statt nur bei ihnen zu arbeiten. Eine Studie aus dem Jahr 2016 erklärt, ein Publikumseffekt tritt auf, wenn sich das Verhalten eines Teilnehmers ändert, weil er glaubt, dass eine andere Person ihn beobachtet. Die soziale Erleichterung zeigt, dass wir dazu neigen, einfache Aufgaben mit größerer Genauigkeit und Effizienz auszuführen, wenn wir vor einem Publikum sitzen, als alleine. Umgekehrt können wir eine komplexe Aufgabe im Beisein eines Publikums schlechter und ineffektiver erledigen als alleine. Dieses Phänomen wird als soziale Hemmung bezeichnet. Genau, und laut der American Psychological Association, APA, kann die Anwesenheit von Umstehenden das Verhalten stark beeinflussen, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei verschiedenen Tieren wie nichtmenschlichen Primaten, Vögeln, Fischen und so weiter.
Ja, krass. Ja, kann ich bestätigen. Also, möchtest du da bestimmt meine Meinung dazu hören?
Genau.
Und um da eine kleine Anekdote auch aus meinem spannenden, imposanten und vielseitigen, abwechslungsreichen Leben zu bringen. Ich habe ja bald eine Aufführung von meinem Contemporary-Kurs. Nichts Großes, Leute. Ich mache das ja nicht professionell. Es ist eine Hobbyaufführung, aber trotzdem ist es eine Aufführung in einem Club hier in Hamburg. Es werden 600 Leute zugucken und ich habe jetzt schon Lampenfieber. Und das weiß ich, weil immer wenn wir eine Choreografie geübt haben und sie dann am Ende nach 3 Wochen, wir haben immer so eine Choreografie, üben wir immer so 3 Wochen am Stück, also so immer einmal die Woche und dann immer 3 Wochen. Und dann nehmen wir das am Ende auf und am Ende mache ich es immer am beschissensten, weil ich denke, jetzt wird aufgenommen, jetzt muss es nice aussehen und dann denke ich darüber nach und nicht darüber, was ich mache, obwohl das eigentlich dann schon aus dem FF kommt. Deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen Lampenfieber haben werde und deswegen kann ich, also ich kenne, und ich kenne das auch so, ne? Wenn zum Beispiel man seinen Bildschirm teilt und man muss irgendwie was eingeben in Excel oder Word und dann ist man sich nicht ganz sicher, wie was geschrieben wird oder so, kriegst du auch dann auf keinen Fall noch hin, das richtig zu schreiben. Da wird man dann so leicht nervös, ne? Das ist mir bekannt, der Effekt.
Und wenn du in deinem Job mal auf einer Bühne stehst oder so, irgendwas moderierst oder vorstellst oder sonst irgendwas?
Kommt drauf an, wie wichtig mir das Thema ist. Also beim Contemporary zum Beispiel ist es jetzt nicht Job, aber das Beispiel ist da sehr gut, weil es ist mir so wichtig, dass ich das gut mache, dass ich dann nervöser bin. Und beim Job bin ich ehrlich gesagt meistens relativ gelassen und auch so damals bei Präsentationen in der Uni und so, weil ich dachte, so viel kann jetzt nicht passieren. Klar, eine schlechte Note kann passieren, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Und dann hatte ich da immer eine gewisse Lockerheit.
Spannend. Danke für deine Eindrücke, Pia.
Du redest anders mit dem Mikrofon. Das macht
was mit dir. Ich merk's. Das macht richtig was mit mir. Weil ich streng mich auch mega an, in das Mikro zu sprechen, weil ich habe eben so ein paar Tests gemacht und wenn ich meinen Kopf weggedreht habe, dann logischerweise klingt das nicht mehr ganz so toll. Und deswegen habe ich mich ein bisschen angepasst.
Verstehe ich. Ich muss auch kurz für die anderen nochmal sagen, du hattest mir eben einen Soundcheck geschickt, als ich gerade noch einmal die Choreo durchgegangen bin.
Und das kannst du nicht halt sagen, Pia.
Ich dachte halt wirklich erst, dass ich jetzt, also so. Ich dachte erst, es kommt wieder ein Feedback von irgendwie Freunden, so, weil ich habe deine Stimme erst nicht erkannt. Und dann dachte ich so, könnte eine Hörbuchstimme sein. Und dann dachte ich so, könnte auch so eine sexy Fantasy-Stimme sein. Weißt du, was Fantasy ist, Philipp?
Nein. Ich hab ehrlicherweise Fantasy verstanden, aber was ist denn, was hast du gesagt?
Fantasy, also nee. Femme von Frau, Fantasy. Ja.
Also eine frauliche Fantasy, oder was?
Genau, das ist ein Porno-Hörspiel-Plattform. Mhm. Weil Frauen ja tendenziell, also Studien besagen ja, dass Frauen im Gegensatz zu Männern nicht so auf Bilder gucken stehen, sondern eher Geschichten hören. Deswegen gibt es seit, seit ein paar Jahren dieses Unternehmen Fantasy, wo du dich halt anmelden kannst, kannst es subscriben und kostet dann was und bla bla bla. Und dann werden da so Pornos eingesprochen. Und diese Stimme hast du mit dem Mikrofon.
Wie viel Geld kann man damit machen?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, wie viel man da machen könnte als Sprecherin.
Als Sprecherin jetzt plötzlich.
Ich bin ja eine Sprecherin, also ich wäre
ach
ja
so, eine Sprecherin. Ach so, du hast gegendert. Ich dachte, dass da nur Frauen für Frauen
nein, da sind sehr viele Männer auch dabei natürlich, weil, ja. Ja, Männer,
also, Frauen. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Aufruf an unsere Followerschaft, die sich dann auch mal gerne ein bisschen outen können. Wer weiß, wie viel man da verdient, gerne mir einfach schreiben.
Super.
Perfekt. Pia, das war der Publikumseffekt.
Ich find's gut.
Jetzt kommt, das ist einer meiner Favorites, das ist der Geburtstagsnummer-Effekt.
Okay, Geburtstagsnummer-Effekt. Ich möchte eigentlich gerne mal raten, was das sein könnte. Der Geburtstagsnummer-Effekt. Geburtstagsnummer?
Mhm.
Ah, tatsächlich, also beim Publikumseffekt wollte ich eben was guessen. Das wäre auch in eine andere Richtung gegangen, aber beim Geburtstagsnummer-Effekt. Also höchstens, dass beim Geburtstag, na, das ist ja nicht so ein psychologischer Effekt, aber vielleicht, dass beim Geburtstag man ja voll auf das Podest gehoben wird und dass einem dann so alles möglich gemacht wird am Geburtstag. So, ja komm, weil dein Geburtstag ist, so kannst du auch mal bis um 11 aufbleiben oder so, früher als man klein war.
Das ist ja voll niedlich, der Gedanke. Aber voll falsch, also auf jeden Fall falsch. Nein, also
niedlich, der, aber falsch, macht nichts.
Ja, ist denn halt so, Pia. Manchmal verliert man auch im Leben, muss man mit klarkommen. Zack. sorry. Der Geburtstagsnummer-Effekt. Ziehst du die Zahl deines eigenen Geburtsdatums anderen Ziffern vor? Wenn ja, dann bist du von einer kognitiven Verzerrung betroffen, die als Geburtstagsnummer-Effekt bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine unterbewusste mentale Tendenz, die uns dazu bringt, uns eher für die Zahlen unseres Geburtsdatums zu entscheiden, als für andere Zahlen. Er wurde ursprünglich 1997 von den japanischen Psychologen bla 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 und bla 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 untersucht und ist einer der psychologischen Effekte.
Kann ich den Namen bitte einmal
aussprechen? Shinobu Kitayama und Mayumi Karasawa untersucht und ist... Danke, Pia. Ist einer der psychologischen Effekte, die bei Menschen auf der ganzen Welt beobachtet werden. Diese Tendenz kann jedoch von deiner Persönlichkeit, deinem Geschlecht und deinem Alter beeinflusst werden. Da unser Geburtstag grundlegend mit unserem Selbstwertgefühl verbunden ist, neigen wir dazu, die Zahlen in unserem Geburtstag zu bevorzugen. Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, denen es an Selbstliebe mangelt oder die sich selbst hassen, krasses Wort, können den Geburtstagszahleneffekt jedoch nicht erleben. Dieses Phänomen ist mit einer anderen ähnlichen Neigung verbunden, die als Namensbuchstabeneffekt bekannt ist. Dabei bevorzugt eine Person die alphabetische Buchstaben ihres Namens, insbesondere die Initialen, und glaubt, dass solche Buchstaben oder Alphabete Glück bedeuten. Solche mentalen Tendenzen können oft unsere Entscheidungen im echten Leben beeinflussen.
Das ist ja richtig krass. Ich habe direkt einen Gedanken dazu. Ich kenne ja auch ein paar Leute, die so sagen, mein Geburtstag ist mir nicht wichtig und so. Es hat jetzt nichts mit der Zahl an sich zu tun, aber glaubst du, das ist mit Selbstliebe verknüpft? Oder kann man auch einfach so ein Mensch sein, der nicht gerne im Mittelpunkt steht oder der nicht gerne seinen Geburtstag feiert? Meinst du, das ist auch mit Selbstliebe verknüpft?
Ui, das ist eine gute Frage. Also mein erster Gedanke ist gerade, alle die ich kenne, wo der Geburtstag nicht so wichtig ist, das hat meistens irgendeinen Auslöser. Also, keine Ahnung, schlechtes Verhältnis zu Eltern, komische Kindheit so oder irgendwas ist passiert an dem Tag. Aber es kann auch so sein. Also, klar.
Verrückt.
Furchtbar. Hast du das denn, Pia?
Ich freue mich schon immer auf meinen Geburtstag. Tatsächlich hatte ich auch vor so 2 Jahren mal so einen Punkt, wo ich so dachte, ja, komm, ist halt mein Geburtstag. Aber da ging es mir auch nicht so gut. Also, da war auch mein Ex-Freund im Ausland und dann dachte ich so, ach Mann. Und da war ich so ein bisschen deprimiert deswegen und dachte so, ja, er kann auch nicht da sein, ist mir dann auch an meinem Geburtstag tatsächlich schon wichtig, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin. Und dann habe ich das so ein bisschen runterpriorisiert, aber dann haben meine Freundinnen trotzdem, das war mein 25. nämlich, einen richtig schönen Geburtstag draus gemacht, weil eine von meinen Freundinnen kommt aus der Region, wo man dann, wenn man dann nicht verheiratet ist, so einen Bogen kriegt oder ne, so wegen alte Schachtel und dann hängt an so einem Bogen so Schachtel und dann muss man so Aufgaben machen, das war richtig süß. Und genau, deswegen, dann habe ich wieder erkannt, wie schön das ist, wenn man seinen Geburtstag auch mit seinen Freunden und Freundinnen zelebriert und mit seiner Familie.
Schön. Das ist wirklich schön.
Ja. Und ich habe also tatsächlich eine Tendenz zur 15.
Ah, guck mal. Weil ich habe nämlich, deswegen finde ich den Effekt, glaube ich, auch so spannend, mit allen Zahlen in meinem also mit allen Nummern von meinem Geburtstag habe ich eine krasse Verbindung. Und die sind mir wichtig und die sehe ich auch öfter und sowas. Also das habe ich auf jeden Fall. Deswegen hat mich das so abgeholt.
Ich sehe auch immer, wenn die Uhrzeit mein Geburtstag
ist. Oh ja. Ja.
Und wir haben ja beide 15, ne?
Wir haben beide die 15, das kann man verraten, ja.
Das ist natürlich klar.
Das ist natürlich klar. So, Pia, next one. Du darfst wieder guessen. Und zwar kommt als nächstes der Tamagotchi-Effekt. Okay. Kann man drauf kommen, aber...
Der Tamagotchi-Effekt ist, wenn man richtig Spaß daran hat, sich um jemand anderes zu kümmern und darin aufgeht.
Ey, ich mag, wie du denkst, Pia.
Oder wenn, ja, wenn etwas niedlich ist, wenn, weil es klein ist, das hast du ja auch viel, dass du Sachen, so kleine, so einen kleinen Handstaubsauger oder so, da würde dir das Herz aufgehen, obwohl bei Staubsaugern hast du ja nochmal einen anderen Rant. Aber so, eine kleine, so ein kleiner Pfannenwender oder so, da würdest du doch 100 Euro für ausgeben, oder?
Mindestens.
Ja, das war meine Antwort. Also entweder ist es, wenn Sachen niedlich sind, wenn sie klein sind, oder wenn man sich darüber freut, wenn man auf Leute aufpassen kann, weil man dann das Gefühl hat, dass man gebraucht wird.
Ich gebe dir noch einen Tipp. Denk mal mehr so in Richtung Black Mirror.
Wenn man das Gefühl hat, dass der Gameboy oder das Tamagotchi die Freundschaften ersetzen?
Also das würde ich schon mal gelten lassen. Also der Tamagotchi-Effekt ist einer der häufigsten psychologischen Effekte, von dem du wahrscheinlich noch nicht gehört hast, den du aber wahrscheinlich schon selbst erlebt hast. Und zwar ist es eine Person, die diese psychologische Tendenz erlebt, die neigt nämlich dazu, eine emotionale Bindung mit einer Maschine, einem Gerät, einem Roboter oder anderen digitalen Agenten zu entwickeln. Benannt ist dieses Phänomen nach dem japanischen Spielzeug Tamagotchi, klar, einem 1996 auf den Markt gebrachten virtuellen Haustier. Das Tamagotchi, ein tragbares Ei mit einem digitalen Bildschirm, das man füttern und pflegen musste, kann wahrscheinlich als Vorläufer der Bewegung der künstlichen Haustiere im Jahr 1996 angesehen werden. Diesen Effekt kann jeder erleben, denn wir Menschen entwickeln eine Bindung zu allem, mit dem wir etwas anfangen können. Bei den virtuellen Tamagotchi-Haustieren kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, die die menschliche Persönlichkeit, das Verhalten und die Gefühle widerspiegelt. Daher wird dieses Phänomen eher bei Menschen beobachtet, die introvertiert oder schüchtern sind oder denen es schwerfällt, offen zu kommunizieren.
Verrückt. Ja, voll. Kann ich witzigerweise auch bestätigen, als ich damals einen Gameboy hatte und da Nintendogs drauf gespielt habe. Da muss ich mich immer ganz um meine Labrador-Babys kümmern.
Och. Oh, ja. Stimmt, Nintendogs, das war auch so ein Ding, ne?
Das war ein Ding. Und dann auch tatsächlich habe ich das auch in einer Doku, Terra Explore, kann ich an der Stelle auch mal wieder empfehlen. Ich habe lange nicht über Leon Winscheid gesprochen. Hier ist er mal wieder, wir haben ihn in den letzten Folgen vermisst. Und da haben die tatsächlich aufgedröselt, was Liebe ist. Und das fand ich auch extrem spannend. Und das passt zu dem Tamagotchi-Effekt, denn da haben sie auch beleuchtet, da hat sich jemand in einen Chatbot verliebt. So eine virtuelle Frau tatsächlich. Und dann haben sie beleuchtet, ob das Liebe ist und sind zu dem Schluss gekommen, dass es Liebe ist, weil wir Menschen anfangen, uns an Sachen zu binden, wenn wir sie und Liebe dafür zu entwickeln, wenn wir sie regelmäßig sehen, regelmäßig interagieren, uns anfangen, dann Sorgen zu machen, weil ja, wir bauen dann eine Bindung auf, einfach durch dieses regelmäßige Sehen. Und dann haben sie auch aufgedröselt, dass man sich auch in Influencer und sowas verlieben kann und zu denen wirklich eine Bindung aufbauen kann, wenn du die jeden Tag in deinem Feed siehst. Und das deswegen, auch dann haben sie auch ein bisschen weiter gesponnen, das hat mich schon wieder ein bisschen mitgenommen, war so ein bisschen so, ja, machen wir uns die Liebe kaputt, damit, dass wir halt irgendwie auf Instagram rumscrollen und halt viel zu viele Menschen uns quasi angucken, in Anführungsstrichen, und auch dieses Online-Dating und sowas. Und da war schon so ein bisschen die Aussage, dass sich unsere Liebe halt verändert, weil Tendenz, auch groß, also jetzt da salopp hingesprochen, Tendenz ist, nach dem Sex nicht sich in den Armen zu liegen, sondern aufs Handy zu gucken, so. Krass gesprochen, so, ne?
Ja.
Also wenn du aufstehst morgens, erst nicht der erste Blick in das Gesicht deines Partners, sondern aufs Handy. Und das ist halt, du hast dann zu dem Handy die gleiche Bindung wie zu deinem Partner, je nachdem, wie du es spielst. Aber fand ich sehr betrübend, aber ist auch sehr bezeichnend, dass Liebe vor allem auch ist, dass du jemanden regelmäßig siehst und dich dann dadurch an die Person bindest.
Finde ich krass, weil umgedreht heißt das ja auch, du könntest dich sozusagen in jemanden verlieben, ohne den zu lieben, einfach weil ihr euch so, weil man sich so oft sieht.
Ja.
Das ist ja schon heftig.
Das ist schon heftig, kann ich aber komplett bestätigen von meiner Seite aus. Also, ich habe mich ja schon mal in Menschen verliebt, wo ich dachte, das ist eigentlich kein, das passt eigentlich nicht so beziehungsmäßig aus diversen Gründen. Ich passe nicht zu ihm, er passt nicht zu mir. Und ich habe mich trotzdem in die Person verliebt, weil wir uns so oft gesehen haben. Dann hatte ich den Salat.
Hattest du den Salat? Alles nur wegen des Tamagotchi-Effekts.
Ja, absolut.
Und damit kommen wir zum nächsten Effekt, Pia. Das ist nämlich der schöne alte Tetris-Effekt. Möchtest du raten oder soll ich direkt?
Beim Tetris-Effekt... Der Tetris-Effekt...
Wird auch als Tetris-Syndrom bezeichnet.
Aha. Fällt mir ehrlich gesagt nicht so ein.
Ist tatsächlich genau das, was der Name sagt. Das tritt nämlich auf, wenn wir unsere Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum auf eine bestimmte Tätigkeit richten und diese unsere Denkmuster, Wahrnehmungen, Träume und visuellen Vorstellungen zu beeinflussen beginnt. Der Name leitet sich von dem logischerweise beliebten Videospiel Tetris ab, weil beobachtet wurde, dass Spieler, die das Spiel über längere Zeit spielen, in der realen Welt Formen und Gestalten wahrnahmen, die ähnlich wie im Spiel angeordnet und füreinander bestimmt werden können. Sie erlebten auch Hypnagoge-Bilder und sahen farbige Formen, die sich am Rande des Schlafes bewegten. Dies zeigte, dass die Gedanken der Spieler noch spielen sollten, auch nachdem sie das Spiel verlassen hatten. Von allen psychologischen Effekten ist dies vielleicht der bizarrste, da er durch das Spielen eines Spiels beeinflusst wird, bei dem die Person nicht in der Lage ist, das Auftreten solcher Gedanken, Träume oder mentaler Bilder bewusst zu verhindern. Tatsächlich haben Studien beweisen können, dass das Spielen von Tetris aber auch helfen kann, aufdringliche Erinnerungen nach einem traumatischen Erlebnis zu reduzieren.
Ach krass. Und bei dem Spiel halt besonders ausgeprägt, oder was?
Genau, da kommt der Name deswegen her.
Verrückt.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Menschen, die generell eher was mit Formen anfangen können, mehr abholt. Also mich holen Formen halt jetzt auch nicht so ab. Also wie es bei dir ist. Hast du jetzt auch eine Beziehung zu einem Dreieck? Also.
Nee, tatsächlich nicht. Also in unserer Sekte ist das natürlich ein großes Thema, aber abgesehen davon.
Die da oben, die Elite.
Die da oben machen, was sie wollen, aber wenn wir davon heute anfangen, du, da wäre ich morgen noch nicht fertig.
Ey, das geht auch nicht, ne? So. Was habe ich noch? Ja, das ist ein bisschen, nee, das lasse ich mal. Gut, der Spotlight-Effekt, der sollte bekannt sein.
Ach so, bin ich schon dran?
Ja.
Der Spotlight-Effekt, der ist natürlich, dass wenn eine Person oder so hervorgehoben wird, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel wird sie von irgendwelchen Personen öfter erwähnt oder sie wird auf der Arbeit besonders gehypt, dass man dann auch das Gefühl hat, dass die Person wirklich besser, toller oder so ist.
Fast. Also der Spotlight-Effekt ist, glaubst du auf einer Party, dass dich alle anstarren? Der Rampenlicht-Effekt oder Spotlight-Effekt kann einer der wenigen bekannten psychologischen Effekte sein, aber er tritt häufig bei Menschen auf, die unter sozialem Angstzustand leiden. Der Rampenlicht-Effekt ist eine Tendenz, davon auszugehen, dass andere unser Aussehen, unser Verhalten, unsere Schwächen und Fehler stärker beobachten und beurteilen, als sie es tatsächlich tun. Menschen überschätzen das Ausmaß, in dem ihre Handlung und ihr Aussehen von anderen wahrgenommen werden, ein Phänomen, das als Rampenlicht-Effekt bezeichnet wird. Und das führt dazu, dass wir die Anzahl der Menschen, die uns bemerken, überschätzen und das Gefühl haben, dass wir im Rampenlicht stehen und unsere Fehler hervorgehoben werden. Zum Beispiel, wenn Menschen einen peinlichen Fehler begehen, überschätzen sie in der Regel, wie hart sie von anderen daraufhin verurteilt werden. Das liegt vor allem daran, dass wir uns selbst mehr Aufmerksamkeit schenken als anderen, aber wir vergessen oft, dass dasselbe Prinzip auch für alle anderen gilt. Und trotzdem kann dieses Phänomen bei Menschen mit diesem mentalen Vorurteil zu einer Menge sozialer Angstzustände führen.
Ja, finde ich spannend. Und ich kenne auch ein paar Menschen, bei denen das so ist. Also besonders ein meiner Ex-Freunde, dem war das ja immer super peinlich, wenn ich irgendwas außerhalb der Reihe gemacht habe, weil er immer dachte, oh Gott, jetzt finden uns irgendwer peinlich. Das ist ja auch so dieses, ne? Und da dachte ich mir so, kein Mensch, und er fand dann peinlich, dass ich so einen Kopfstand gemacht habe im Stadtpark. Und er dachte so, kein Mensch findet das peinlich. Also da musst du schon andere Sachen machen, ne, um das peinlich zu finden. Aber das ist so genau dieses Ding. So bloß nicht auffallen, weil alle beobachten uns.
Vor allem im Stadtpark. Also ein Kopfstand im Stadtpark.
Ist ja nicht so, dass ich den in der U-Bahn mache, an einer Bahnwegstation.
Ja, auch das ist okay.
Ja, das aber ist okay, aber das würde schon auffallen. Aber auch dann würde keiner sagen, oh mein Gott, die Person muss in die Psychiatrie. Und selbst eben. Wenn.
Sehr schön. Ja, ich habe jetzt sind wir bei den letzten, Pius. Wir haben noch den Well-Traveled Road-Effekt.
Well-Traveled Road-Effekt. Habe ich gleich einen Gedanken zu im Kopf?
Gibt's noch, na dann geht's noch hau weiter? Raus.
Oder geht's noch weiter?
Nee, ist der Well-Traveled Road-Effekt.
Okay. Ich glaube, der Well-Traveled Road-Effekt könnte sowas sein wie, wir folgen ja bestimmten Mustern. So, ne? Das, was wir so damals alles gelernt haben, Kindheit, Jugend, so die ganzen einprägsamen Phasen, die uns so bilden. die bestimmen ja unsere Gedanken und auch damit unsere Verhaltensmuster. Und wir haben das entwickelt, weil es hat gut funktioniert aus verschiedenen Gründen. Manches ein bisschen aus der Not heraus, je nachdem wie die Kindheit und sowas so war. Aber das sind alles so unsere Muster und die Straßen, die wir ablaufen und die wir auch immer wieder ablaufen, weil es gut geklappt hat. Und deswegen ist es auch sehr schwer, sich umzustrukturieren, wenn man Verhaltensmuster, die nicht so gut sind, auflösen will.
Also ich finde es immer wieder beeindruckend, was du dir so aus den Fingern ziehen kannst. Das ist komplett am Thema vorbei, aber ich finde das...
Ich sollte PowerPoint-Karaoke mal machen.
Yes, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eher mit solchen Themen als mit High-Sorten, finde ich, an der Stelle.
Oh, aua.
Das war kein scharfer Schuss gegen jemanden, das war einfach nur eine Feststellung.
Das müssen wir aber kurz aufdröseln. Und zwar habe ich im Juli hier in meiner Wohnung eine Einweihungsfeier gemacht und eine meiner engsten Freundinnen hat mega süß sich überlegt, eine Überraschung zu machen und noch so ein kleines Highlight einzubauen in die Party und hat dann PowerPoint-Karaoke mitgebracht und hat auch extra einen Beamer und so besorgt und ganz, ganz toll. Sie hat aber vergessen zu erwähnen, dass es PowerPoint-Karaoke ist. Und es kannte niemand. Wir sind davon ausgegangen, weil auch sie und ich und auch ein Freund, mit dem sie dann, der auch öfter Poetry Slams macht, der auch Philipp heißt übrigens, der kannte das und wir dachten, alle kennen das und alle waren aber einfach super verwirrt und keiner hat verstanden, was sie da eigentlich gerade machen und dann haben sie halt über Fische gesprochen und es hat irgendwie niemanden so richtig abgeholt und es ist komplett gefloppt und es war richtig schade und es hat mir einfach leid getan. Und dann war die ganze Zeit in Diskussion, ob das jetzt noch weitergemacht wird, also ob noch ein anderes Team sich findet und es ist dann einfach im Sande versiegt. Das war ganz traurig.
Das stimmt, wobei ich glaube ich auch sagen muss, hätten wir alle zwei Getränke mehr gehabt, wäre es glaube ich ein bisschen anders, ich glaube es wäre besser geflogen. Ich glaube der Zeitpunkt war auch entscheidend. Also ich zum Beispiel, ich dachte, ich bin ein Schnuff zu nüchtern dafür.
Ah, okay. Ja, es war auch ein Schnuff zu früh und das lag auch daran, dass diverse eingeladene Gäste erst später kamen und so und dann auch noch alle immer die ganze Zeit auf mein Dach wollten, obwohl mein Dach eigentlich nicht so richtig zugänglich ist. Und das war auch schön, weil alle haben sich irgendwie so gefreut und über meine Wohnung und so und haben es mit mir gefeiert, fand ich toll. Aber alle haben auf dem Dach rumgehangen und deswegen hat sich nicht so richtig eine Gruppendynamik entwickelt. Und das war nicht eine meiner besten Partys, muss ich sagen, wenn sie auch schön war. Aber da war nicht so viel Gruppeninteraktion, wie das hätte sein müssen und dann vielleicht auch noch das mit den Drinks, ja.
Passiert. Nächste Party wird umso doller.
Ja, ich müsste eigentlich mal wieder eine machen, aber
wie können wir... Ich wollte es auch gerade so ein bisschen unterschwellig damit ankündigen. Ja, aber gut, dass die Message aufräumen angekommen ist.
Ja.
Kein Lust
darauf auch schwierig aufräumen? mit dem Aufräumen
da. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Also weiß ich nicht.
War ja an der Stelle
so, aber du willst,
Kappe gegangen.
Dir brennt es natürlich unter den Fingernägeln zu wissen, was der Well-Traveled-Road-Effekt jetzt wirklich ist.
Absolut.
Es ist nämlich eine kognitive Verzerrung, bei der die Fähigkeit eines Reisenden, die für eine Strecke benötigte Zeit richtig einzuschätzen, davon beeinflusst wird, wie vertraut er mit dieser Strecke ist.
Ach so, das ist ja richtig langweilig. Oh, sorry, das hat dich jetzt gekränkt.
Das hat mich ein bisschen getroffen. Hat mich ein bisschen getroffen. Ich finde auch deine Erklärung finde ich auch besser, aber ich finde den Effekt trotzdem gut. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr, den Rest vorzulesen, weil du es mir versaut hast. Aber es ist in Ordnung.
Doch, ich möchte den Rest noch hören, weil ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Also, es ist die Fähigkeit, eine Verzerrung. Du kannst nicht richtig einschätzen, wie viel Zeit du brauchst von hier nach Berlin. Und das ist davon beeinflusst, wie gut du die Strecke kennst oder nicht. Also wenn du eine Strecke sehr gut kennst, denkst du, okay, ja klar. Es ist so ein bisschen so wie dein Aufbauen von dem Bett. So anderthalb Stunden, ja, eine Stunde, ich kenne mich doch, das geht doch. Und dann hast du aber am Ende viel länger gebraucht.
Ah, okay.
Ja.
Doch, nicht ganz
aber
so langweilig.
Egal, danke, hast es noch halb gerettet, dankeschön. Ich hätte jetzt noch zwei, aber ich finde, das war es erstmal von den Effekten, Pia, die ich mitgebracht habe.
Fand ich herrlich.
Das ist dein Fazit?
Ich fand das herrlich. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob noch der Butterfly-Effekt kommt. Und ich frage mich immer noch so ein bisschen, was der Butterfly-Effekt A ist und ob das was Psychisches oder was Physisches jetzt eigentlich am Ende des Tages war. Weil wie man das früher so gemacht hat, als man noch jung, cool und dynamisch und frisch im Kopf war oder auch nicht, hat man den natürlich geguckt, während was man, bevor man was geraucht hatte, nee, nachdem man was geraucht hatte, und ich habe es tatsächlich natürlich aus dem Grund nicht begriffen. Kannst du mir den Butterfly-Effekt erklären?
Nö. Also ich dachte, aber das kann ich, lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und ich habe gar keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber ich dachte, das ist dieses, wenn ein Wimpernschlag von einem Schmetterling passiert, kann auf der anderen Seite der Welt ein Tsunami entstehen. Ja, aber vielleicht ist das auch was ganz anderes.
Nein, nein, genau das ist das.
Okay.
Und das ist, glaube ich, so, ist das so, eine kleine Welle kann Großes bewirken? Oder ist das irgendwie, also das müssen wir, glaube ich, nochmal nachbereiten. Oder wenn jetzt irgendjemand uns den Butterfly-Effekt erklären kann, bitte einmal schreiben und uns nicht hängen lassen, damit wir das in der nächsten Folge extrem professionell aufbereiten können, so wie wir hier zum Beispiel den well-known Traveled Road-Effekt einmal dargelegt haben. Das wäre ganz herrlich, wenn das mal einer von unseren Hörern oder Hörerinnen mal kurz ins...
Ich würde auch gerne meinen, ich lehne mich mal aus dem Fenster, auch schlauesten Freund direkt mal kurz ansprechen. Der weiß es auch, seine Freundin hört auch den Podcast sehr regelmäßig, deswegen gerne an der Stelle auch mal deinen Freund kurz einmal antippen und sagen, das muss er einmal recherchieren und uns bitteschön aufbereiten auf einer PowerPoint-Slide 1 bis maximal 2 Seiten. Danke.
Hört er nicht mehr unseren Podcast an der Stelle?
Doch, aber... Ich glaube nicht so regelmäßig wie seine Freundin, deswegen nutze ich jetzt einfach mal den Kanal.
Ja, würde ich auch den Kanal nutzen. Ich meine, ihr wohnt zwar sehr nah aneinander, aber würde ich jetzt einfach mal den Podcast machen.
Ja, aber die sind auch gerade im Urlaub, deswegen.
Ja, habe ich gesehen, stimmt.
Ja, deswegen. Naja, das waren meine Effekte, die ich mitgebracht habe, Pia.
Schön.
Und ich habe tatsächlich noch was.
Oh Gott, jetzt bin ich aufgeregt.
Ich habe noch 5 schnelle Fragen, Pia.
Oh nein, ich habe Angst.
Nein, überhaupt nicht. Es sind gar keine...
Willst du mich doch ins Boxhorn jagen?
Ins Boxhorn will ich dich jagen. Nein, auf gar keinen Fall.
Boxhorn oder Buxhorn?
Ich glaube Buxhorn.
Okay.
Aber das gerne auch mal recherchieren an unsere Recherchierfüchse da draußen.
Jetzt haben wir jetzt auf einmal so 3 To-Dos unseren Hörern mitgegeben. Sonst hören die das immer so richtig flockig, locker. Manu, locker, flockig beim Verstehen auf dem Weg zum Auto. Eine Freundin von mir hört das immer, wenn sie zu ihrem Date fährt. Und jetzt müssen die irgendwie hier so Sachen recherchieren und wir bringen die komplett aus ihrem Nutzungsverhalten raus.
Nee, ich glaube, wir müssen die auch mal fordern.
Ja, ich glaube,
die sind unterfordert. An der Stelle, unterfordert und du darfst ja auch nicht vergessen, wir entwickeln uns so krass weiter. Also am Anfang haben wir aufgenommen wie die letzten Ullis. So, dann ab Folge 2 wurde es deutlich besser. So, dann haben wir einen super tollen Freund an der Stelle, der uns ein Intro und ein Outro gemacht hat. Du hast ein Intro und Outro aus unseren Sprachnachrichten gebastelt. Ich habe jetzt ein richtiges Mikro, du hast auch bald ein Mikro. Also die kriegen ja hier richtig was. Für Umme kriegen die das hier, Bier.
Ja, Philipp, vielleicht auch bald nicht mehr, weil wir sind jetzt gerade, haben wir uns qualifiziert für Spotify Subscriptions tatsächlich. Ich habe es mir auch schon angeguckt, kann ich ja hier mal kurz besprechen. Wenn wir nämlich 100 Hörer in 30 Tagen haben, und die haben wir relativ regelmäßig, könnten wir eigentlich jeden unserer Follower bei jeder Folge bezahlen lassen. Ich hatte das kurz mit meiner Freundin, mit der ich in Südafrika war, durchdiskutiert, wie assi das ist, wenn wir von unseren Freunden so 1,99 BD für Folge 16 abzwacken. Und sie meinte, würde ich nicht mehr hören. An der Stelle. Verstehe ich.
So, bedingt. Also, jetzt ganz kurz einmal an alle meine Freunde. Wie viel ist euch unsere Freundschaft wert? Also ich finde, das kann man schon mal machen. So 99 Cent, was ist 99 Cent? Also,
das nennt man übrigens Gaslighting, glaube ich, wenn man jemanden emotional unter Druck setzt und erpresst.
Nein, ich erpresse hier niemanden. Ich sage nur, ich fände es toll.
Okay. Naja, gut, aber das nochmal an der Stelle. Wir haben uns ja für Januar einen kleinen Blocker gesetzt, wo wir beide einen kleinen Workshop machen zu unserem Podcast. Und Leute, da wird Großes auf euch zukommen, von Merch bis Bannern auf dem Times Square. Ihr könnt euch warm anziehen, draußen ist kalt und der Podcast wird heiß.
Oh Gott! Ei. Oi.
Vor allem mit Philipps Fantasy-Stimme.
Mit meiner Fantasy-Stimme. Oh, ich habe richtig gefallen an dem Mikro hier. Vielleicht nehme ich wirklich mal Musik auf.
Du wolltest doch immer mal rappen.
Ja, ich habe auch ein paar Texte noch rumliegen. Weißt du, ich habe noch ein paar Goldschätze, habe ich hier.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Gold noch in den Schubladen.
Safe. Und ich werd dann von Raf Camora gesigned.
Ja, safe. Wenn er nicht. Also wenn, ja, genau, müsste nochmal war. Ich hab mich hier gerade in was verrannt. Ich muss das schnell ab, sonst müssen wir es rausschneiden. Ist egal.
Ist okay, ist in Ordnung, lassen wir drin. So, 5 ganz einfache und ganz fixe Fragen, Pia.
Die muss ich auch schnell beantworten, logischerweise.
Nein, du kannst dir schon ein bisschen Zeit lassen.
Okay.
Frage 1, wie war dein Rückflug?
Scheiße.
Möchtest du elaborieren?
Ja, also der Rückflug an sich war ein bisschen besser. Er war jetzt nicht ganz so wackelig und holperig. Wir sind jetzt nicht wieder durch den Sturm geflogen. Und tatsächlich, okay, so scheiße war er gar nicht, aber ich wollte jetzt einmal kurz überdramatisieren. Ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Flugzeug richtig geschlafen. Ich habe jetzt nicht 6 Stunden durchgeschlafen, aber ich habe tatsächlich 6 Stunden insgesamt geschlafen und bin nur einmal die Stunde wach geworden und habe irgendwie die Uhrzeit gecheckt oder irgendwie habe mich anders hingesetzt, weil ich saß auch am Fenster und da wird es ja immer so bitterkalt dann irgendwie. Und
weil es zieht.
Es zieht, ja, weil wir einfach auch weit oben sind, da ist es auch bitterkalt. Nee, es wird echt kalt an den Außenwänden, also an den Außen, ja. Also Innenfenster sitzen. Und ich habe aber richtig gut geschlafen, aber als wir angekommen sind in Gatwick, ich hatte es schon geteasert, wir müssen umsteigen, haben wir erfahren, dass unser Flug gecancelt wurde, dann sind wir nach Heathrow gefahren, haben uns auch auf dem Weg verfahren, saßen dann in Heathrow rum und dann wurde dieser Flug immer weiter nach hinten verschoben. Und da wurdest du irgendwann halt echt verrückt da an diesem Heathrow-Flughafen. Ich dachte auch, dass der echt sehr groß ist, aber wir haben jetzt uns jeden Laden angeguckt, wir haben es uns irgendwie dann zu unserer Aufgabe gemacht. Wir hatten wirklich nichts zu tun. Wir waren in total dann 12 Stunden da. Und wir haben uns halt jeden Laden angeguckt und haben da halt irgendwie Faxen gemacht. Das ging, aber das hat auch nur eine Stunde gedauert. Und dann hatten wir immer noch 11. So. Und jetzt bin ich aber wieder komplett aufgegleist, was Joko und Klaas so gemacht haben die letzten Monate. Das Duell um die Welt und was Late Night Berlin und sowas so ging. Da kann ich übrigens eine Folge empfehlen, die sehr lustig ist, wo ja, ich weiß aber nicht, wie die heißen, Joko und der andere, den Älteren, durch so eine Polizeikontrolle schicken. Also die drei, die bei Late Night Berlin, dem Podcast oder so, sprechen.
Thomas, also erstmal Klaas Tommy und nicht Joko.
Klaas, genau, Thomas Schmidt, der. Genau. Den verarschen die und den jagen die durch so eine Polizeikontrolle und der hat wahnsinnige Angst, von der Polizei angehalten zu werden und dann stellen die das für ihn nach und mit Drogentest und haben sie Alkohol getrunken und wir müssen sie jetzt auf die Wache mitnehmen, ganz herrlich.
Geil, das kommt auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung, die Empfehlung, oder?
Unbedingt, auf jeden Fall.
Sehr nice. Okay, das heißt Rückflug von der Skala von 1 bis 10?
Ja, die ganze Reise war eine 3 von 10, weil dann sind wir halt endlich mal nach Hamburg geflogen und dann sind die elektronischen Passkontrollen ausgefallen und es kamen 5 Maschinen an und da waren 6 Polizeiangestellte und haben dann von diesen 5 Maschinen diese Kontrolle gemacht und dann haben wir keinen Miles bekommen. Und dann sind wir noch in eine Vollsperrung in Hamburg an einem Sonntagabend um 21.50 Uhr geraten. Ja, und dann war ich zu Hause und meine Freundin ist dann sogar noch nach Essen durchgedüst. Respekt an der Stelle. Ich wollte sie nicht fahren lassen, weil man ist ja auch müde und so nach dem Flug. Dann haben sie jetzt noch durchgezogen und wir sind gut angekommen. Und das ist ja auch das Wichtigste und so. Ich will jetzt ja auch gar nicht undankbar sein, aber war eine 3 von.
So, Pia, können wir ja mal ganz transparent spielen, dass du kurz weg warst?
Ich war kurz weg. Du warst bei mir weg. Also scheinbar war es bei mir ein WLAN-Verbindungsproblem. Und du hast eigentlich überlegt, dass du den Podcast einfach weitermachst. Ich war so, ja toll, Philipp hat sein Handy nicht geladen. Jetzt ist der Akku leer. Jetzt muss er erstmal sein Ladekabel holen. Deswegen dachte ich, es dauert. Und dann habe ich aber einfach versucht, dich wieder anzurufen. Und dann bist du direkt drangegangen und warst noch so richtig im Radiomodus, als wäre nichts gewesen.
Ja, mein Handy ist im Lademodus, Pia, deswegen kriegst du den metaphorischen Mittelfinger von mir gezeigt. Und es wäre auch gar kein Problem für mich gewesen, ich könnte auch einen Podcast alleine aufnehmen, weil ich glaube, genug zu labern habe.
Das glaube ich auch, aber ob das...
War ganz witzig übrigens. Das ist ein anderes Thema. Ui, ouch, schon wieder der zweite Ouch heute. ich habe so einen Schweizer kennengelernt in Costa Rica, liebe Grüße, hoffentlich hört er diesen Podcast. Und der meinte, du redest schon echt ganz schön viel und gerne. Und ich so, ja... Das stimmt schon. Mann, ey, und immer, wenn ich dann angefangen habe, irgendwas zu erzählen, hat er immer so rüber zu mir gelächelt. Und dann habe ich so gemerkt, ah ja, okay, stimmt.
Ey, ich habe das, mir ist das auch bewusst, aber ich habe das noch nie so richtig hart als Feedback wiederbekommen. Und das habe ich jetzt neulich auch gehört von dem Freund, der sich hier mit über meinen Bierkasten-Lattenrostbett gefreut hat. Und der meinte auch, dass ich sehr viel rede.
Ja, ich würde das aber nicht so ernst nehmen. Also doch, es ist natürlich immer gut, so ein Feedback zu bekommen. Alles Feedback ist natürlich super. Aber bei dem ist es mir eigentlich relativ egal, weil ich rede auch gerne. Und ich habe auch so genug Leute im Umfeld, die dann wirklich sagen, sowohl als auch, weil wir haben genug Leute im Umfeld, die dann wirklich sagen, so, stopp jetzt. Ja. Also jetzt hör auf.
Und ich habe, also die meisten von meinen Freunden reden genauso viel, deswegen ist es so selbes Energy Level und dann ist alles tutti Banane. Ne?
Tutti Banane. So, wir haben die erste von fünf Fragen geklärt. Das war eine schnelle Frage. Aber ich wollte, ich muss jetzt noch die Story kurz erzählen von meinem Rückflug hier. Weil ich bin aus Costa Rica, bin ich über Houston nach Frankfurt geflogen. Und dieser erste Flug, 4 Stunden von San Jose nach Houston, bin ich mit United Airlines geflogen. An der Stelle liebe Grüße, war ein guter Service, muss ich sagen. Beste App ausgezeichnet, habe ich gelernt. United und ein guter Service an Bord. Läuft immer weiter so.
Was
Dankeschön.
Gab's da bei so einem 4-Stunden-Flug? Eigentlich gibt es doch dann nur so eine Packung kleine Chips und ein Wasser.
Die hatten einen kleinen Snack. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, was das war. Ich weiß nur, dass auf dem Hinflug, da bin ich über Washington geflogen, da waren es 5 Stunden und da habe ich ein richtiges Essen sogar bekommen. Ja. Und Lufthansa auch Shoutout. Bin ich ja, den Atlantikflug habe ich beides mit, die beiden mit Lufthansa gemacht und ich konnte vorher online eingeben, dass ich Veggie-Optionen haben will und die hatten unterschiedliche Veggie-Optionen. Wow. Also ich weiß nicht genau, wie das heißt. Eine, wo ich auch Milch und sowas essen kann. Mhm. Lacto-irgendwas-Option hieß das. Und ich habe das vor allen anderen bekommen.
Ja, das ist herrlich.
Die sind dann gekommen und haben gesagt, wer hat denn die Veggie-Option? Ich. Und dann habe ich schon alles aufgegessen, bevor die anderen das bekommen haben.
Das ist anders herrlich, weil das hatte ich auch mal, als ich mir Economy Premium gegönnt habe, auf richtig Gönner-Basis. Da haben wir nämlich für 150 Euro so ein Upgrade bekommen. Das war okay und es hat sich auch in diesem Fall gelohnt. Was denn?
150, ganz schön teuer.
Ja? Ja. Ich habe die Flüge nicht bezahlt, weil die damals von dem Unternehmen, wo ich arbeite, bezahlt wurden. Und deswegen habe ich den 150 Euro quasi für den Flug bezahlt. Und das war es mir wert. Und da habe ich auch das Essen zuerst bekommen und auch mit Veggie-Alternative. Jetzt bei British Airways war es lose-lose. Erstmal, du konntest nicht vorher vegetarisch angeben oder so. Also App jetzt nicht so geil. Und wir saßen ganz hinten. Das heißt, du hast erstmal diesen Wagen an dir vorbeiziehen sehen. Und dann ging erstmal ganz lange nichts. Dann kam nichts, dann kam Stille. Ne? Am Anfang dachte ich noch so, der Wagen kommt, super, kann ich schon mal hier Film pausieren und so. Ich hatte hier das mit der Mermaid geguckt, da Ariel, habe ich schon mal auf Pause geklickt. Und dann kam eine halbe Stunde später erst das Essen. Ne? Das hat gedauert, du. Das hat sich dann gezogen wie Kaugummi.
Also wir sagen United, Lufthansa, Go, British, gern nochmal das Konzept überarbeiten.
Also ich hätte echt gedacht, bei British ist das ein bisschen herrlicher, aber war es jetzt nicht so.
Ich mag British auch nicht, aber lassen wir das. Genau, ich wollte ja eigentlich nur von meinem Rückflug berichten mit United. Ich bin nämlich an Bord gekommen und dann habe ich mich erstmal ganz herrlich neben zwei so ganz alte Omis aus Kanada gesetzt und habe mich mit denen so unterhalten und die meinen so, ja, wir waren jetzt hier in Costa Rica 2 Wochen und es war super schön. Habe ich mich gut mit denen unterhalten und dann kommt plötzlich der Kapitän und der steht so im Gang und nimmt dieses Mikrofon, was die Stewardessen, ja.
Oder der Pilot.
Der Pilot, mein Gott. Oh, verdammt, ey.
Eine Insel. Gut.
Der Pilot, dankeschön, Pia. Und nimmt das Mikrofon von den Stewardessen. Stewardess, richtiges Wort?
Flugbegleitung.
Oder Flugbegleiterin, was wäre der lieber? Alles klar. Auf jeden Fall nimmt er das und labert wirklich 15 Minuten lang, macht da Monolog, so im Feinsten, ich kann das gar nicht nachmachen, texanischen, amerikanisch, so. Und sagt so, hey, is everyone ready for the flight? Und hältst du das Mikrofon in die Menge und keiner sagt was? Und er so, yeah, we have to work on that. Und dann erzählt er so, yeah, I'm John Stapleton. Enjoy this John Stapleton show this day. Und dann hat er so erzählt, mir gehörte mal die Stadt Denver, dann bin ich Milliardär geworden, habe alles auf Bitcoin gesetzt, habe alles verloren, bin dann zur US Army gegangen, bin da 25 Jahre als Pilot gewesen und jetzt bin ich bei United Airlines. Und ich bring euch jetzt sicher nach Houston. Nein. Und ich habe zwei Nachrichten für euch, eine gute, eine schlechte. Die schlechte ist, ich war Pilot bei der US Army. Die gute Nachricht ist, ich mache heute nicht die Landung. Und ich saß da so und dachte mir, und so ging das weiter und weiter. Der hat gesagt, so sein Cousin ist der erfolgreichste Country-Musiker in den USA. Er macht noch ein paar Country-Songs an nachher. Und also das hörte nicht auf. Nein. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben. Er hat da über den Super Bowl erzählt und was ich nicht weiß. Und je länger das ging, desto die Omis neben mir, die waren total verwirrt. Und die drehen sich dann irgendwann so zu mir und sagen so, do you understand that he's American? Und ich so, ja, ich verstehe den schon. Und das war ganz, ganz wild hier.
Das ist verrückt. Das erlebt man doch sonst nur bei den Leuten, also hier bei Bahnfahrern ja schon auch nicht, sondern die Flixtrain-Fahrer, die haben ja auch so ein Rad ab. Die machen ja dann auch immer so einen Scheiß. Haben wir ja, glaube ich, schon darüber gesprochen im Podcast. Ich finde das ja auch anders herrlich. Ich habe das noch nie erlebt. Also hier auch der Companiero, der uns davon von Heathrow nach Kapstadt geschüsselt hat, da den sorry für den Sturm, der hat sich ja nach 11 Stunden erst gemeldet. Das waren ja die einzigen Worte, die wir bekommen haben. Und dann vorher halt dieses, sich gerade in Kapstadt. So, das war's. Und dann hat man ja 12 Stunden von dem nichts gehört. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin total beeindruckt. Ich glaube, ich hätte es total gefeiert.
Ja, ich war auch kurz davor, das zu filmen, weil ich es einfach so random fand. Also es war so komisch, weil ich dachte mir auch so, haha, ist schon lustig, aber bring mich mal bitte erstmal sicher nach Houston so. Das war immer so im Hinterkopf und bei jeder kleinen Turbulenz dachte ich so, Junge, was ist die John Stapleton Show, ey?
Oh geil, ja, aber du hast eine persönliche Bindung zu ihm aufgebaut, ne? Ist ja verrückt.
Total. Ja, also das wollte ich einmal kurz sharen.
Sorry, echt. Ich bin richtig platt.
Und sehr gut. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, ja. Pia. Das ist nämlich, ist eine klassische Frage, die sich, glaube ich, jeder schon mal von uns gestellt hat. Welches Kleidungsstück ist deiner Meinung nach die klassische Kakerlake der Kleidungsstücke? Also kommt immer wieder und ist nicht tot zu kriegen.
So, welche Art von Kleidungsstück? Oder vom Trend
her,
oder was?
Soll ich, ja, also ich hätte ein Beispiel, aber du kannst auch erstmal deins sagen.
Ich finde eine Low-Waist-Jeans.
Wir sind so krass. Ich habe zwar nur Jeans aufgeschrieben, aber es ist schon krass, dass wir das.
Low-Waist-Jeans, es ist einfach nicht für menschliche Körper gemacht. Ich verstehe das nicht, wie Menschen das tragen können und dann gut dabei aussehen. Ich finde, das ist einfach nur grauenhaft. Und ganz, ganz schlimm. Ich möchte für immer High-Waist-Hosen tragen und ich möchte auch nicht mehr drüber reden und ich möchte auch nicht, dass sich ein Trend nochmal ändert. Danke.
Punkt. Frage Nummer 3. Was ist dein höchstes Sprachlevel und in welcher Sprache? Also ich meine, Hintergrund, ich habe natürlich ja auch ein bisschen Sprachschule gemacht in Costa Rica und habe jetzt offiziell B2 in Spanisch. Will nicht damit angehen.
War nur eine Info. Fragen dir überlegt, um deine Geschichte zu erzählen.
Ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich wollte es nur erklären, falls du die Frage nicht verstanden
ich
hast.
Habe
weil ich weiß, es ist schon spät.
Ich habe kein Töffeltest-Abschlussergebnis zu meinem Englischsprachlevel. Ich glaube aber, dass ich schon sehr gut Englisch spreche. Ja. That's that.
Hast du nie einen Test irgendwo gemacht? Englisch, Spanisch, Französisch?
Also Spanisch, Französisch wäre zero. Und deswegen, also Spanisch und Poco, sage ich mal. Aber ich kann halt nichts außer Englisch und Deutsch. Und Englisch halt ganz gut oder sehr gut oder so.
Und was für ein Level wär's, wenn du... Also ist A1, A2, B1, B2, C1, C2.
C2 ist das Beste. Keine Ahnung. B2, was würdest du dir denn geben?
Also ich habe natürlich auch ein Englisch-Zertifikat. Also ich hatte C1. Ich glaube, das ist immer noch so. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Sehr gut. Nächste Frage, die werde ich nicht beantworten, sondern werde ich dir nur geben. Für Pia, für den Rest deines Lebens nur noch Fußball samstags schauen oder nie wieder tanzen können?
Nur noch Fußball samstags schauen oder nie wieder tanzen
ja.
können. Das heißt, ich muss jeden Tag, jeden Samstag Fußball gucken in diesem Fußballzeitfenster da, 2 bis 17 Uhr oder wie lange das geht.
Also ich würde dir empfehlen, dass du anfängst um 13 Uhr mit der zweiten Bundesliga-Konferenz und dann schaust bis um 22.30 Uhr ist das letzte, das Zweitliga-Topspiel. Also du wirst solide 9 Stunden vor der Glotze mit Fussi schauen. Und wirklich Fussi schauen, ne?
Fussi schauen.
Oh, ernsthaft?
Ich kann nicht auf Tanzen verzichten, mein ganzes Leben lang. Dann gucke ich lieber, dann haue ich lieber jede Woche den Samstag in die Tonne, obwohl der Samstag mein Lieblingstag ist. Brauche ich halt den entsprechenden Partner für, der Fußballfan ist, aber dabei trotzdem korrekt. Habe ich herausgefunden, das ist schwer zu finden.
Toll.
Da muss ich mich kurz von beruhigen.
Oh, zu wahr, zu wahr.
Und wenn ich dann einen vernünftigen Partner habe, der dann irgendwie auch nette Freunde hat und so, dann kann man das ja cool machen. Dann kann man ja irgendwie eine coole Zeit dabei haben. Und dann sage ich mir einfach, okay, dann habe ich diesen einen Tag, wo ich 9 Stunden vor der Glotze hängen muss. Da muss ich ein bisschen weniger Handyzeit machen, damit sich das ein bisschen austariert, damit ich nicht noch mehr digitale Medien habe. Und dann kriegen wir das schon hin. Das wäre meine Antwort.
Perfekt. Also ich erinnere dich gerne nochmal dran, dass wir jeden Samstag 9 Stunden von August bis Mai. Aber hast du jetzt gegeben die Antwort, finde ich
ja,
gut.
Ja, ich könnte mir auch...
Zeigt ja auch deine Liebe zum Tanzen.
Es zeigt meine Liebe zum Tanzen und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich in etwas Ahnung habe, dass ich es dann interessant finde. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, jetzt ins Fußballthema reinzukommen, weil egal, also wie gut ich in dem Thema und wie viel Wissen ich haben werde, ich werde niemals Menschen wie dich und Menschen, die ich mal getroffen habe, überholen können oder ansatzweise so gut werden, weil ihr einfach so ein krankes Hintergrundwissen habt. Das werde ich niemals übertreffen können, deswegen wird es mich immer ein bisschen triggern, wenn ich schlechter wäre.
Verstehe ich. Ne? Ja, das ist ein guter Grund. Gefällt mir die Antwort.
Competition.
Pia, Frage 5. Ich habe übrigens 6 Fragen, ist mir gerade aufgefallen. was ist dein Lieblingsaperitif?
Aperol Spritz.
Also, okay. Also auch wenn du in ein Restaurant gehst und hast irgendwie ein 4-Gänge-Menü, keine Ahnung, mit deiner Family oder mit einer Beziehung oder so, du würdest einen Aperol Spritz als Aperitif nehmen?
Ja.
Okay. Und? Weil es ist ja schon ein großes Getränk, deswegen frage ich so. Also ein Aperitif ist ja manchmal so ein... Ne, so ein, ja klar, aber so ein Glas Prosecco oder sowas, weißt du, wie ich meine?
Nee, gerne ein Aperol, dann her damit.
Aperol Spritz, perfekt. Und letzte Frage, auch eine Frage aus gegebenem Anlass. Was ist der nervigste Gestank in der Öffentlichkeit?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es hat gestern extrem in der Bahn gestunken, als ich nach Hause gefahren bin vom Tanzen. Da dachte ich auch, boah, was ist das bloß? Ich glaube aber mit das Ekligste ist tatsächlich so ein Uringeruch, wenn du an so Ecken vorbeigehst und dann so denkst, da kannst du jetzt wirklich nicht lang treten und willst einen Bogen machen, wenn da wirklich so schön an so einem Sonntagmorgen, du gehst ein bisschen zu früh raus und die Stadt stinkt noch nach der letzten Feiernacht. Oder so ein schöner Bahnhof, so ein schöner Hinterseite von Bahnhof, die stinkt auch immer schön nach Urin.
Ist sehr gut. Ich war zwischen kalter Rauch und Pups.
Ja.
Das sind zwei sehr unangenehme Gestänke. Und ich war im Bus, war mein Gedankenspiel.
Ja, Bus. Diese Bussitze, wenn die so ein bisschen warm miefen. Das ist ganz, ganz eklig, so warme Bussitze. Generell, wenn du dich in so einen Bus setzt, wenn du keine Winterjacke anhast, die Winterjacke finde ich immer noch mal was anderes, aber wenn du so eine kurze Jacke anhast und du weißt, deine Hose ist jetzt gerade kontaminiert und setzt dich auf diesen Sitz und der ist warm von der vorherigen Person, ist voll eklig. Und ich finde auch voll eklig, im Büro auf Toilette zu gehen und dieser Spülkasten ist noch, der läuft quasi noch, also der wird gerade wieder aufgefüllt und du weißt, da saß gerade vor dir jemand drauf. Das ist so eklig.
Ja. Aber danke für deine ehrlichen Antworten, Pia. Du hast es damit geschafft. Ich habe nichts mehr weiteres vorbereitet. Wir sind durch. Ja. Von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch was hast.
Ich fand es extrem stark. Also diese Toilettengeschichte hat mich gerade noch daran erinnert, dass ich auch noch mal einen Rant loslassen könnte für öffentliche Toiletten tatsächlich in Deutschland. Das ist mir jetzt auch wieder in Südafrika aufgefallen. Ich bin eine dieser Frauen, die eine schwache Blase haben. Und in San Francisco ist mir sehr positiv aufgefallen, dass an jeder Ecke richtig herrliche öffentliche Toiletten sind. Und die sind auch richtig standardized. Die haben immer dasselbe Material, immer dasselbe Setup. Alles ist da tutti banana. Du hast immer Seife und Handtücher. Alles ist tutti completo. Da ist auch immer jemand, der irgendwie guckt. Und in Deutschland hast du das einfach nicht. Und ich möchte da auch gerne nochmal, dass hier Tommy Schmidt und Felix Lobrecht sich schon mal über Köln aufgeregt haben. Und da möchte ich auch gerne nochmal an den Stadtpark appellieren, hier in Hamburg. Du kannst im Sommer nicht sagen, lass mal einen richtig schönen, herrlichen, langen Grillabend im Hamburger Stadtpark verbringen. Kannst du und dabei was trinken. Kannst du nicht, weil es gibt irgendwie nur eine Toilette da bei diesem Restaurant und es ist einfach nicht möglich. Das finde ich grauenhaft.
Stimmt. Für mich nie ein Problem gewesen, weil im Stadtpark gibt es genug Möglichkeiten für mich.
Und in Kapstadt war das ähnlich. Also da war es ein Mittelding, es war ein bisschen besser, aber hier in Hamburg ist es eine Katastrophe und ich bin echt auch so Team, wenn ich was unternehme, muss ich irgendwie immer sofort aufs Klo. Das ist ein Quatsch. Muss ich immer sofort pinkeln und es ist nirgendwo eine Toilette. Dann bin ich fast gewillt, wieder nach Hause zu fahren.
Gut. Stelle ich mir nervig vor.
Ist auch nervig. Ja. Genau, das war mein Toilettenrant, der hoffentlich dann Gehör findet.
Ich glaube ja.
Gut, ich denke, dann machen wir jetzt hier mal wieder einen Cut. Was haben wir denn jetzt auf der Uhr? Eben hatte ich 38 Minuten, jetzt 17.
Stunde 6.
Ist doch herrlich.
Ja, haben wir, glaube ich, ganz gut gefüllt.
Haben wir so gemacht. Hast du sehr gut ausgearbeitet und vorbereitet. Ich bin ganz stolz.
Vielen lieben Dank.
Dann.
Nächstes Mal du wieder.
Nächstes Mal wieder ich. Ich schneide jetzt erstmal wieder wie gewohnt. Das heißt, Intro und Outro sind wieder in gewohnter, bester Qualität.
Darauf freuen wir uns schon und wir freuen uns auf euer Feedback und auf die nächste Folge schon.
Tschüss, ne? Denkt daran, was ihr noch alles nachbereiten müsst für uns.
Bitte, Hausaufgaben werden kontrolliert.
Wiederschauen.
Tschö.
Da war bei mir schon wieder Pia-Style.
Schön, deswegen danke, dass du mich auch immer so supportest.
Viertel, erstmal guten Morgen, ich bin richtig fertig.
Oh, so, hab jetzt kein gutes Ende. Tschüss.